Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, ihr Lieben am Bildschirm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wer die Kraft hat zu stehen, der steht auch gerne. Und wer die Bibel dabei hat, schlage gerne den 1. Korintherbrief auf. 1. Korinther, dort Kapitel 1. 1. Korinther, Kapitel 1, ab Vers 18. So hört das Wort Gottes, es ist heilig, es ist unfehlbar, es ist von Gott ausgehaucht, es ist genug und höchste Autorität in unserem Leben. 1. Korinther, Kapitel 1, von Vers 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen jetzt öffnest, dass wir Christus, den Gekreuzigten, vor Augen gemalt bekommen, gerade an diesem Tag. Herr, verherrliche du dich in unserem Herzen zur Ehre Jesu. Amen. Ja, setzt euch gerne. Heute ist Karfreitag. Was ist das für ein wunderbares Vorrecht, dass wir uns hier im Frieden versammeln dürfen? Was ist auch für eine Freude, dass wir uns heute daran erinnern dürfen, was vor knapp 2000 Jahren geschah? Was macht diesen Freitag im April vor knapp 2000 Jahren so besonders? Ist es wirklich so wichtig, dass wir heute wieder darüber sprechen? Es gibt doch so viele andere wichtige Themen. Muss es denn stets das Kreuz Jesu Christi sein, das im Zentrum der Gemeinde steht? Folgende Illustration soll uns erinnern, was jeden Tag, insbesondere heute, im Zentrum dieser Gemeinde stehen sollte. Stellt euch bitte Folgendes vor. Da gibt es ein großes Gebäude, ein Kirchengebäude. Und an dieser Außenwand des Kirchengebäudes wurde ein Schild angebracht. Und auf dem Schild standen vier Worte aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23, aus unserem Predigtext. Wir verkündigen Christus gekreuzigt. Aber im Laufe der Jahre wuchs Efeu mehr und mehr die Hauswand empor und niemand bemerkte, wie sich das Efeu nach oben ausbreitete, bis das letzte Wort auf diesem Schild, gekreuzigt, nicht mehr zu sehen war. Das heißt, Passanten sahen also nur noch, wir predigen Christus. Aber die Zeit verging und niemand in der Gemeinde bemerkte, dass das Efeu weiter wuchs. bis auch das vorletzte Wort, gekreuzigt und Christus, vollkommen überwuchert war. Und wenn jemand auf das Schild am Kirchengebäude schaute, war nur noch zu sehen, wir predigen. Ihr Lieben, das ist ein trauriges, ein tragisches Beispiel, wie es den gegenwärtigen Zustand von vielen lokalen Gemeinden beschreibt. Und es gibt viele, viele lokale Gemeinden, in denen auch noch gepredigt wird, in denen es Prediger gibt. Aber die Botschaft des Kreuzes, sogar die Botschaft des gekreuzigten Christus, wird leider nur noch sehr selten verkündigt. Sodass die Unterscheidung zwischen dem, was Gemeinde ist und was die Welt ist, immer mehr zu verwischen droht. Meine Frage heute ist also, was unterscheidet die Gemeinde Jesu von der ungläubigen Welt? Und dieser Predigtext, den wir eben gelesen haben, der lehrt uns, was es für die Gemeinde bedeutet, Gemeinde zu sein, um sich von der Welt zu unterscheiden. Das fängt schon im Vers 2 vom 1. Korinther Kapitel 1 an. Dort steht in Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Hier beschreibt Paulus, wer die Gemeinde ist. Das ist die, die in Korinth ist, die sich also in der Stadt Korinth versammelt. Und wer ist diese lokale Gemeinde in Korinth? Aus wem besteht diese? Seht ihr auch in Vers 2. Das sind die Geheiligten. Das heißt, das sind die, schon geheiligt worden sind. Das heißt, Paulus betont hier den Stand, die Position der Gläubigen. Mit anderen Worten, die Gläubigen in Korinth sind die, die geheiligt sind in Christus Jesus. Das sind die, die mit Christus vereint sind. Und ebenfalls steht in Vers 2, die Gläubigen sind die berufenen Heiligen. Das heißt, die von Gott wirksam Berufenen, um Gottes Volk zu sein. Wir kommen da gleich noch drauf. Also hierzu gehören aber dann nicht nur die Korinther, denn Paulus betont in Vers 2 auch, dass auch wir dazugehören. Denn da steht, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Das heißt, zur Gemeinde Gottes gehören alle Gläubigen, die sich auch in anderen Städten, also hier in Hamburg oder in München oder dort, wo ihr jetzt seid, am Bildschirm, auch dort versammeln sich Menschen, um Jesus Christus anzubeten. Und in unserem Predigttext stellt Paulus dieser Gemeinde Gottes das genaue Gegenteil gegenüber, nämlich die Welt. Das seht ihr in Vers 20. Da geht es um die Weisheit dieser Welt. Vers 21, die Welt, die Gott nicht erkannte. Paulus baut also einen Gegensatz auf zwischen der Gemeinde und der Welt. Nun, was unterscheidet denn die Gemeinde von der Welt? Was betont Paulus, was im Zentrum der Gemeinde stehen sollte? Und da ist die Antwort glockenklar, ihr Lieben. Es geht in erster Linie um das Kreuz. Schauen wir uns den Kontext an. Vorher, vor unserem Predigtext, in Vers 17, steht Folgendes. Denn Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und was steht nach unserem Predigtext? In Kapitel 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus. Und wir lesen weiter, und zwar als Gekreuzigten. Und in unserem Predigtext betont Paulus dasselbe zweimal. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz. Vers 23. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. Seht ihr das? Ich liebe eure Blicke nach unten. Ihr schaut in die Bibel. Was sollte also die Hauptsache in der Gemeinde sein? Die Botschaft des gekreuzigten Christus. Und das ist genau der Titel meiner Predigt. Der gekreuzigte Christus. Und Gott lehrt uns in diesen 8 Versen, dass die Botschaft des Kreuzes das zentrale Fundament ist, was die Gemeinde unterscheidet von der Welt. Denn im Text hat die Botschaft des Kreuzes 2 Merkmale, wodurch die Gemeinde anders ist als die Welt. Und diese beiden Merkmale wollen wir uns angucken. Merkmal Nummer 1, die Botschaft des Kreuzes trennt die Menschheit in 2 Gruppen. Und Merkmal Nummer 2, die Botschaft des Kreuzes siegt über menschliche Weisheit und Stärke. 2 Dinge wollen wir uns also näher betrachten. Die Botschaft des Kreuzes trennt und sie siegt. Aber der Reihe nach. Merkmal Nummer 1, die Botschaft des Kreuzes trennt die gesamte Menschheit in 2 Gruppen. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Was ist hier mit dem Wort vom Kreuz gemeint? Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft des Kreuzes Jesu. Jesus Christus starb stellvertretend für Sünder. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Das ist das Wort des Kreuzes. Das ist das Evangelium. Was macht diese Botschaft vom Kreuz? Was bewirkt sie? Welche Folge hat es in der Menschheit, wenn Gottes Botschaft vom Kreuz Jesu Christi verkündigt wird? Wie würdest du beschreiben, welche unterschiedlichen Gruppen es in der gesamten Menschheit gibt? Um die gesamte Menschheit zu beschreiben, wurden in der antiken Welt viele Unterscheidungen und viele Gegensätze betont. Zum Beispiel die Unterscheidung von Römern und Barbaren, von Juden und Heiden, von Sklaven und Freien. Aber hier in Vers 18 betont Paulus nur eine Zweiteilung. Paulus beschreibt hier die einzige Unterscheidung von ultimativer Bedeutung. Er trennt die gesamte Menschheit in 2 Gruppen, indem er unterscheidet zwischen solchen, die verloren gehen und solchen, die gerettet werden. Und ihr Lieben, das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Diagnose. Das ist Gottes Plan. Deswegen Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, es ist eine Gotteskraft. Also absolut betrachtet gibt es bezüglich der Botschaft des Kreuzes nur 2 Gruppen. Die verloren gehenden und die gerettet werdenden. Und das ist das erste Merkmal im finalen Sinne der Botschaft des Kreuzes. Mit anderen Worten, entweder gehört man zu der Gruppe der Menschen, die verloren gehen, oder man gehört zu der Gruppe, die errettet werden. Punkt, Absatz. Da gibt es keine dritte Gruppe. Da gibt es keinen neutralen Boden. Wozu gehörst du? Wer sind die, die verloren gehen? Das sind gemäß Vers 18 diejenigen, für die das Wort vom Kreuz eine Torheit ist. Das von Paulus hier gebrauchte Wort verloren gehen steht für endzeitliche Zerstörung. Wir haben eben im Lied vom Zorn Gottes gesungen. Darf man das heute noch? Ja, Gott spricht von seinem Zorn und er spricht von endzeitlicher Zerstörung. Wie zum Beispiel auch Paulus im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10. Von denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Sehen wir, was hier auf dem Spiel steht? Es geht um ewiges Leben oder ewige Zerstörung. Diejenigen, die verloren gehen, bezeichnet also solche, die unbußfertig in ihrem Unglauben verharren. und da ja dem endgültigen Zustand des Verderbens geweiht sind. Wer dem Ende eines hoffnungslosen Todes entgegengeht, der ist ein Mensch, der verloren geht. Und deswegen brauchen wir die Botschaft des Kreuzes. Für solche, die zur ungläubigen Welt gehören, ist die Botschaft des Kreuzes aber Torheit. Also, das ist für sie Dummheit. Die schauen aufs Kreuz und sagen, das ist doch Blödsinn. Weil sie davon überzeugt sind, die Kreuzespredigt ist töricht und lächerlich. Denn das, was da in der Botschaft vom Kreuz verkündigt wird, nämlich, dass der Sohn Gottes durch einen Kreuzeston hingerichtet und danach von Gott auferweckt wurde und das dann alles als Voraussetzung und Verursachung für Sündenvergebung und Erlösung, das ist Quatsch. Ich hoffe nicht, dass du hier sitzt und so denkst. Lass dich überführen von Gottes Weisheit. In Vers 18 sehen wir also, für die Gruppe der verlorenen Menschen ist die Botschaft des Kreuzes eine Torheit. Aber für die Gruppe der errettet werdenden Menschen ist die Botschaft eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft? Ist doch etwas überraschend, oder? Man würde doch eigentlich als Gegensatz zur Torheit erwarten, dass Paulus hier von Weisheit spricht. Der Gegenbegriff zur Torheit ist Weisheit. Macht Paulus aber nicht. Wieso spricht er hier von Kraft? Wieso besteht Paulus darauf, dass die Botschaft des Kreuzes für die gerettet werdenden eine Kraft ist? Nun, Paulus will ganz klar machen, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ist nicht ein weises philosophisches System. Die Botschaft des Kreuzes ist auch nicht ein besonders weises System, das viel weiser ist als die anderen törichten Systeme. Nein, das Wort vom Kreuz ist so viel mehr. Denn wo menschliche Weisheit vollkommen versagt und unfähig ist, wenn es um meine und deine Sünde geht, wenn es um meine und deine Feindschaft mit Gott geht, genau hier hat Gott durch das Kreuz Christi kraftvoll und mächtig gehandelt. Um was zu erreichen? Versöhnung. Demgegenüber sind menschliche Dummheit und menschliche Weisheit gleichermaßen unfähig, das zu erreichen, was Gott im Kreuz durch Jesus bewerkstelligt hat. Denn das Evangelium ist nicht nur ein weiser Ratschlag, die Botschaft des Kreuzes ist auch nicht nur eine gute Nachricht über Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz hat auch nicht nur Kraft, sondern die Botschaft des Kreuzes ist Gottes Kraft. Amen. Wir kennen doch alle Römer 1,16, oder? Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium über den gekreuzigten Christus ist also Gottes Kraft zu erretten. Und diese Botschaft des Kreuzes ist deshalb Kraft, weil der allmächtige Gott in der Verkündigung der Botschaft am Werk ist. Auch gerade jetzt. Die Kraft Gottes, die in der Botschaft des Kreuzes aktiv wird, macht aus Verlorenen Errettete. Nur das Evangelium ist mächtig, eine solche Veränderung zu bewirken. Ihr Lieben, verlorene Menschen brauchen das Evangelium von Jesus. Denn sie können sich nicht selbst erretten. Sie können nur durch die Kraft und Macht Gottes gerettet werden. Und diese Macht, die wurde am Kreuz offenbar. Als Jesus zur Errettung von Sündern am Kreuz starb. Und Paulus erinnert die Korinther und auch uns Hamburger heute hier und dort, wo ihr seid, Er erinnert uns daran, dass das Kreuz Jesu Christi diesen Korinthern und auch uns Errettung gebracht hat, weil Jesus den ganzen heiligen, gerechten Zorn Gottes für sie getragen hat, sodass die korinthischen Gläubigen dem zukünftigen Zorn Gottes am Tag des Herrn entkommen, wenn die Ungläubigen ewiglich verloren gehen. Deswegen spricht Paulus in Vers 18 von denen, die gerettet werden. Und dieses Wort, was da steht, dieses gerettet werden, das ist ein wunderschönes Wort. Das darf uns so ermutigen. Denn es steht bei Paulus für Befreiung, für Errettung von Gottes endzeitlichem Zorn. Wie zum Beispiel er dasselbe Wort gebraucht in Römer 5,8. Wie viel mehr nun werden wir Gläubige, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn, also durch Jesus, vor dem Zorn errettet werden. Zukunft? Ja, wir werden noch am Tag des Herrn vor seinem Zorn errettet, weil wir als Gläubige schon jetzt errettet sind, aber noch nicht ganz. Doch, wir sind schon errettet, wir sind schon gerechtfertigt, aber die Rechtfertigung wird am Tag des Herrn noch öffentlich bekannt gegeben werden. Wer sind also diejenigen, die gemäß Vers 18 gerettet werden? Es sind die, für die das verkündigte Wort des gekreuzigten Christus zur Gotteskraft wurde. Ist Gottes Kraft zu dir gekommen? Hat er dir ein neues Herz geschenkt? Ich sehe viele nicken. Dann hast du Gottes Kraft durch den gekreuzigten Christus erfahren. Und dafür darfst du ihm danken und loben. Einen weiteren Hinweis gibt er uns aber eben auch in Vers 21, denn dort steht, Gott gefiel es, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Die Frage ist also, glaubst du an Christus? Glaubst du an den gekreuzigten Christus? Die Frage ist, kennst du Gott? Kennst du ihn persönlich? Hast du rettende Erkenntnis? Paulus spricht in Vers 21 von diesem Gott erkennen. Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Seht ihr das im Text? Es geht um das Erkennen Gottes. Wie versuchst du, Gott zu erkennen? Durch menschliche Weisheit? Auf wen hörst du? Wer sind deine Ratgeber? Sind es die, die Paulus in Vers 20 nennt? Die Weisen, die Schriftgelehrten oder die Wortgewaltigen? Wenn man Gott durch so intellektuelle Menschen oder durch so rhetorisch brillante Redner erkennen könnte, dann könnten sich diese Lehrer und Redner für ihre menschliche Weisheit selbst rühmen und sich auf die eigene Schulter klopfen. Ah, ich bin weiser als der Rest. Dann wären doch diese Weisen, diese Schriftgelehrten und diese Debattierer, die so gerne diskutieren, die Priester, zu denen die Welt kommen würde, um Errettung zu erlangen. Aber wisst ihr, was dagegen spricht? Vers 20. Denn da steht, dass Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht hat. Verstehst du? Letztlich, also heilsgeschichtlich, geht es nicht darum, ob wir, ob du oder ich schlau oder intelligent bist, ob du arm oder reich bist. Darum geht es nicht. Vielmehr geht es darum, kennst du Gott als deinen Retter und Erlöser? Wie willst du also Gott als Retter erkennen? Entweder durch menschliche Weisheit, verbunden mit Lob und Applaus für Menschen mit erstaunlichen Fähigkeiten, sodass der böse menschliche Stolz gefördert wird? Oder willst du Gott erkennen durch göttliche Weisheit, sodass ihm die Ehre zukommt und du aufs Kreuz schaust? Sehen wir also, warum es auch an einem Karfreitag so wichtig ist, dass die Hauptsache bleibt? Vers 21 unterstreicht es. Errettung kommt durch den Glauben an das, was durch die Botschaft des Kreuzes gepredigt wird. Selbst dann, wenn die verkündigte Botschaft den Hörern als töricht erscheint. Denn die scheinbar törichte Botschaft ist die, dass Errettung allein durch Glauben an den gekreuzigten Christus kommt. Amen. Das ist die Wahrheit. Wenn du also diesen Glauben noch nicht hast, dann bitte ich dich, setze dein Vertrauen in Christus, den Gekreuzigten. Vertraue darauf, dass Jesus Christus auch für dich am Kreuz gestorben ist, dass er die Strafe, die du verdient hattest, dass er die für dich getragen hat. Aber wenn du schon an Jesus Christus glaubst und sagst, ja, Halleluja, wenn ich ans Kreuz schaue, das ist wunderbare Gotteskraft und Weisheit. Bist du neu dankbar? Erstaunt über eine solche Liebe und Gnade? Bedenkt bitte, als Gläubige sind wir nicht besser. Wir sind nur besser dran. Es ist die Gnade Gottes, die uns errettet. Wir stellen also fest, die Botschaft des Kreuzes trennt die gesamte Menschheit in die zwei Gruppen, die Verlorengehenden und die Gerettetwerdenden. Aber es sagt die Botschaft des Kreuzes noch dazu, wie Gemeinde anders ist als die Welt. Die Gemeinde hat also nicht nur eine Botschaft, die trennt, sondern sie hat auch eine Botschaft, die siegt. Und jetzt kommt der Chorus vom Lied ins Spiel, denn Gott regiert in Christus am Kreuz. Und hier sehen wir, Merkmal Nummer 2, die Botschaft des Kreuzes siegt über menschliche Weisheit und Stärke. Und das sehen wir in Vers 25. Schaut bitte nochmal rein. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Indem Paulus hier formuliert, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, nimmt er Stellung zu der falschen Ansicht der Verlorengehenden, die davon überzeugt sind, dass das rettende Handeln Gottes in Christus töricht ist. Denn in Vers 25 erklärt Paulus, dass Gott auch da, wo sein Handeln töricht erscheint, dem menschlichen Handeln weit überlegen und siegreich ist. Das heißt, Paulus sagt hier, dieses in Anführungszeichen dumm erscheinende Gotteshandeln ist im Gegensatz zum Handeln der Menschen das in Wirklichkeit weise. Das gleiche gilt für die Macht Gottes, Vers 25. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gottes Handeln in Jesu Tod am Kreuz sieht zwar schwach aus. Ja, der Tod des Messias am Kreuz erscheint geradezu als Gipfel menschlicher Ohnmacht und Schwäche. Aber genau dieses vermeintlich schwache Handeln Gottes durch das Kreuz ist mächtiger als alles menschliches Denken. Denn der gekreuzigte Christus besiegt die Macht der Sünde. Kolosser 2,15. Der gekreuzigte Christus besiegt die Macht des Todes und des Satans. Hebräer 2,14. Und der gekreuzigte Christus ist die Erlösung, die Vergebung der Sünde und Schuld. Epheser 1,7. Halleluja! Das ist das, was das Kreuz bewirkt. Das ist das Evangelium Gottes. Und in den Versen 22 und 23 sehen wir nun die Reaktion der Verlorengehenden auf dieses verkündigte, törichte Evangelium. Vers 22. Die Juden fordern ein Zeichen. Seht ihr das? Die Juden suchen nach Zeichen und Wundern. Sie suchen nach einem glorreichen Messias. Christus ist ein Titel, das ist der Gesalbte. Und sie suchen nach einem glorreichen Messias, der mit Macht kommen würde, um die Römer aus dem Heiligen Land zu vertreiben und ein neues Reich einzuleiten. Aber das Evangelium hat den Juden diese dramatischen Zeichen und Wunder nicht gegeben. Anstattdessen bot das Evangelium einen gekreuzigten Messias. Und bedenkt bitte, in der heutigen Zeit, da tragen viele Menschen ein kleines Kreuz als Schmuck um den Hals. Und das ist gut so. Der Punkt ist nur, dass das damals in der Antike völlig undenkbar war. Warum? Weil das Kreuz abstoßend war. Und für moderne Menschen mag das schwer nachzuvollziehen sein, wie anstößig die Botschaft des Kreuzes damals zu Jesu Zeiten war. So in höflichen, elitären Kreisen, da wurde das Wort Kreuz nicht einmal in den Mund genommen. So schrecklich und ekelhaft erschien es, um öffentlich darüber zu sprechen. Und Paulus sagt uns in Vers 23, Christus, der Gekreuzigte, ist wem? Den Juden. Was? Ein Ärgernis. Der gekreuzigte Messias war den Juden ein Ärgernis, im Griechischen steht da Skandalon. Hört ihr schon, ne? Skandalon, Skandal. Ein gekreuzigter Messias? Das ist ein Skandal. Das ist ein Stein des Anstoßes. Warum? Nun, in der jüdischen Gesellschaft war die Botschaft des Kreuzes so anstößig, weil im Alten Testament geschrieben steht, 5. Mose 21, 23, von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Verstehen wir? Das Hängen an einem Kreuz war für die Juden ein Zeichen dafür, dass jemand unter Gottes Fluch stand. Wie konnte jemand, der selbst unter Gottes Fluch stand, der auserwählte, verheißene Retter seines Volkes sein? Das war eine absurde, lächerliche Vorstellung. Also wir sehen, die Juden forderten Zeichen. Und was verlangten die Griechen, / Heiden? Vers 22. Die Griechen verlangen Weisheit. Das heißt, die Griechen, / Heiden, sie suchten menschliche Weisheit. Sie wollten praktische Weisheit haben, also Lebenstipps, wie man selbst sein spirituelles Leben in Ordnung bringen kann. Aber Paulus erinnert die Korinther und uns daran, dass es in dem Evangelium Gottes nicht darum geht, dass was wir etwas tun, um unser Leben in Ordnung zu bringen, sondern im Evangelium geht es darum, was ein anderer getan hat, um uns von uns selbst zu erretten. Kannst du dazu Amen sagen? Wow. Es geht nicht um uns, was wir tun, sondern es geht um einen anderen. Um uns von uns selbst zu erretten. Das heißt, das Evangelium ist keine praktische Lebensphilosophie, sondern es ist eine Botschaft über den gekreuzigten Christus. Vers 23. Und über diese zwei Worte, ihr Lieben, darf kein Efeu wachsen. Niemals. Denn das Evangelium ist die einzigartige Tat eines anderen, der dich rettet durch seinen Gehorsam an deiner Stelle. Versteh mich bitte richtig. Natürlich hat das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, praktische Auswirkungen. Und dazu nimmt Paulus im Laufe des ersten Korintherbriefs noch ganz viel Stellung. Aber im Evangelium geht es in erster Linie um Gott, nicht um den Menschen. Es geht um Gott und sein Rettungshandeln in der Person und im Werk Jesu Christi. Und es geht nicht, und es geht gar nicht darum, uns zu befähigen, dass wir uns selbst retten. In den Versen 22 und 23 haben wir also gesehen, wie die Verlorengehenden auf dieses Evangelium reagieren. Und da bleibt doch noch eine Gruppe übrig, oder? Und das ist wieder die gute Nachricht. Wie reagieren denn die Gerettetwerdenden auf die frohe Botschaft? Sind die jetzt etwa schlauer und intelligenter als die anderen? Offensichtlich nein, ne? Was unterscheidet also die beiden Gruppen in Verse 23 und 24? Schaut bitte nochmal rein. In Vers 24 steht, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Sehen wir, wie sowohl in Vers 23 als auch in Vers 24 es um die Juden und die Heiden geht, also um die gesamte Menschheit. Aber in Vers 23 sehen wir unter den Juden und Heiden manche, die gucken aufs Kreuz und sagen, nee, das lehne ich ab. Das ist ja lächerlich, das ist ja ein Ärgernis. Und dann Vers 24, hast du wieder Juden und Griechen, die gesamte Menschheit. Darunter sind wieder manche, die sagen, gucken aufs Kreuz und sagen, ja, Jesus Christus starb am Kreuz. Das ist Gottes Weisheit. Das ist Gottes Kraft. Was macht denn jetzt den Unterschied aus? Sehen wir, wie Paulus hier erklärt, wie man zum Glauben kommt? Paulus verweist hier in Vers 24 nicht auf deren Glauben, sondern auf den Ruf Gottes, der erwählend und errettend ist. Denn in der vergangenen Ewigkeit hat Gott die Seinen auserwählt und in der Zeit ruft er sie durch einen wirksamen Ruf zum Glauben. Ihr seht das im unmittelbaren Kontext von unserem Predigtext. Das mache ich mir nicht aus. Da steht in Vers 26, seht doch eure Berufung an. Und dann kommt in den nächsten zwei, drei Versen dreimal, denn Gott hat erwählt das Törichte. Gott hat erwählt das Schwache. Gott hat erwählt das Verachtete. Wem hat also der gerettet werdende zu danken? Klopft er sich auf die eigene Schulter? Oder hebt er die Arme und sagt, danke Herr, du hast mich wirksam durch dein Evangelium gerufen. Es ist allein dem erwählenden und berufenden Handeln Gottes, der in seiner souveränen Gnade aus Verlorenen Gerettete und aus Nichtglaubenden Glaubende macht. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Amen. Also wir sehen, Gott ruft durch das Evangelium des gekreuzigten Christus alle seine Erwählten durch einen wirksamen Ruf. Aber hiervon zu unterscheiden ist der allgemeine Ruf des Evangeliums, der alle Menschen ohne Unterscheidung von den Juden und den Heiden zu Christus einlädt. Wir sind die Arche, ein Gemeinde- und Missionswerk. Das heißt, wir wollen allen Menschen das Evangelium verkündigen. Denn auch allen Menschen ist geboten, Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Und daher auch mit Paulus flehe ich dich an, jeden Menschen, der das hört. Lasst euch versöhnen mit Gott. Aber nur manche werden berufen. Wenn dann Menschen zum Glauben gekommen sind, wenn sie ein neues Herz bekommen haben und wenn sie sich zu Gott bekehrt haben, dann schauen wir zurück und sagen, da war wieder der spezielle, wirksame Evangeliumsruf, der sie ans Herz Gottes gezogen hat und echten Glauben produziert hat. Möge es auch jetzt so sein. Paulus drückt es so aus im 2. Thessalonicher 2,14. Gott hat euch berufen durch unser Evangelium. Wie ruft er? Er ruft durch das Evangelium. 2. Timotheus 1,9. Er, das ist Gott, hat uns ja errettet und berufen, womit? Mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade in Christus. Halleluja. Das ist wieder seine Gnade. Es ist sein Vorsatz. Es ist seine wirksame Berufung. Also, wir haben gesehen, die Botschaft des Kreuzes hat hier zwei Merkmale, wie die Gemeinde von der Welt sich unterscheidet. Die Botschaft des gekreuzigten Christus trennt die Menschheit in zwei Gruppen und sie siegt über menschliche Weisheit und Stärke. Denn das Kreuz Jesu Christi ist Gottes Kraft zu retten. Daher glaube an den gekreuzigten Christus. Lass mich dich abschließend folgende Frage stellen. Wenn du im Glauben auf das Kreuz blickst, was siehst du? Siehst du da die absolute Schönheit und Lieblichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi? Siehst du Jesus, wie er vollkommen Gott ist und zugleich vollkommener Mensch? Erkennst du, wie herrlich Gott ist durch den Filter der menschlichen Natur Jesu Christi? Ihr Lieben, Jesus musste Mensch werden. Das ist Weihnachten. Damit er als Mensch am Kreuz sterben kann. Das ist heute, Karfreitag. Ist dieser Jesus anziehend für dich? Ist er lieblich für dich? Spürst du seine Liebe, als er sich für dich ans Kreuz nageln ließ? Das sind nicht die Nägel, die ihn hielten, sondern, Nathalie, sag's laut, die Liebe. Das heißt, uns hat Jesus Christus sich selbst gegeben. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Er ist dein Schatz, heute, morgen und in Ewigkeit. Bist du wieder neu dankbar und erstaunt über deinen Herrn Jesus? Wir vergessen so schnell, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Wonach begehrt dein Herz? Aber wenn du nur Christus hast, sagst du, was begehre ich Himmel und Erde? Christus ist genug. Und wenn du auf sein Leben schaust, auf seinen Tod am Kreuz, siehst du dann, wie herrlich und wie absolut schön Jesus ist? Jesus Christus ist sanftmütig ohne Schwachheit. Er ist stark und mächtig ohne harsch und lieblos zu sein. Er ist demütig ohne Mangel an Selbstbewusstsein und Mut. Er ist höchste Autorität ohne von sich selbst eingenommen zu sein. Er ist vollkommen heilig ohne Mangel an Zugänglichkeit. Und in Jesus kommt beides zusammen. Unendliche Höhe und unendliche Tiefe. Macht und Demut. Liebe und Gerechtigkeit. Gnade und Heiligkeit. All dies sehen wir im Leben und am Kreuz Jesu Christi. Gott sei Dank für seinen Sohn, den gekreuzigten Christus. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir so sehr. Wir danken dir für deinen Sohn. Danke dir, Jesus Christus, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du ein perfektes Leben geführt hast. Ein Leben, was wir nie hätten selbst führen können. In all den Gedanken, den Worten, den Taten. Von dir, Jesus, vollkommener Gehorsam. Immer zur Ehre Gottes. Und dieses Kleid der Gerechtigkeit schenkst du uns, die wir an dich glauben. Und auch diesen Glauben hast du in unseren Herzen produziert. Durch deinen wirksamen Ruf. Ich bitte dich, dass, wenn hier Menschen sein sollten, die diesen Ruf des Evangeliums noch nicht wahrgenommen haben, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Evangelium wirksam machst im Herzen, dass ein neues Herz entsteht, dass das steinerne Herz rausgenommen wird und ein fleischendes hineinkommt und dass da ein wahres Vertrauen in dich kommt, Christus, was du für diese Person getan hast am Kreuz. Herr, wir loben und wir preisen dich. Und wenn wir auch gleich gesungen haben und dann zum Abendmahl kommen, bitte ich dich, dass du uns das ins Herz schreibst. Danke, Jesus, dass du dich für uns hingegeben hast. Danke, dass wir deinen Tod am Kreuz verkündigen dürfen, bis du wiederkommst. Dir sei alle Ehre. Amen.